Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Journalisten konzentrieren sich immer darauf, was andere Journalisten schreiben. Das sagte der amerikanische Schauspieler John Malkovich im Interview mit der Süddeutschen Zeitung und beschrieb damit brillant die Aufgabe des Kulturpressebeschauers. Lesen Sie Theaterkritiken? Fragte die Tageszeitung Die Welt. Ich lese fast alle Kritiken, antwortete der Schauspieler Lars Eidinger. Manchmal bitte ich meine Frau, sie vorher zu lesen, um mir zu sagen, ob ich sie lesen sollte oder besser nicht. Es kann einen Grad an Verletzung hervorrufen, der dann lange nachhallt. Und das kann einen, der auf der Bühne sein Bestes gegeben hat, dann schon mal in eine Krise stürzen. Sicher gibt es in der Welt immer Krisen, lasen wir in der Neuen Zürcher Zeitung. Ich glaube aber doch, dass wir uns in einer außergewöhnlichen Situation befinden, meinte der Musiker Herbert Grönemeyer. Ich habe selber zwei Freunde durch Corona verloren und nun auch noch der Krieg in der Ukraine, die Revolution in Iran, das Erdbeben in Syrien und der Türkei. Und kumulierend kommt noch die drohende Klimakatastrophe dazu. Durch die Feuilletons hat sich natürlich auch in der zurückliegenden Woche vor allem wieder eine dieser Krisen hindurchgezogen, die uns seit mehr als einem Jahr das Leben versalzt. Aufgerüttelt, durchgeschüttelt vom russischen Überfall auf die Ukraine sind nicht nur Politik, Medien und Militär, stand im Berliner Tagesspiegel. Auch Universitäten werden davon erfasst, insbesondere die Slawistik. Viele der Studierenden des Fachs kommen aus Russland, Polen und der Ukraine, schrieb Caroline Fetscher und erinnerte an die alten Zeiten des Kalten Krieges, als es bei uns der Slawistik relativ gut ging. Und dann kam eine Zeitenwende, das Ende des alten Ostblocks. Nach 1989, 1990 schrumpfte die Slawistik, die ohnehin zu den kleinen Fächern zählt. Aktuell bieten von Deutschlands 108 Universitäten nur 22 das Fach an, meist mit gerade mal einer oder zwei Professuren. Die deutsche Universitätslandschaft kann manchmal schon recht seltsam sein. Wäre es nicht viel klüger gewesen, vor 30 Jahren noch mehr in die Slawistik zu investieren als immer weniger, wo die jungen Menschen endlich frei in osteuropäische Länder reisen und sich ein Bild von denen machen konnten? Aber immerhin, so Caroline Fetscher, mit dem Krieg wächst nun wieder das westliche Interesse, insbesondere an ukrainischer Sprache, Kunst und Kultur. Da wenden wir uns doch gleich einmal einem Mann des Faches zu. In den 90er Jahren hat die Arbeit mit Russland und russischen Gästen ja noch Spaß gemacht, erzählte der Slawist und Buchautor Olaf Kühl in der Tageszeitung Taz. Zu der Zeit haben sie sich aber beispielsweise im russischen Fernsehen auch noch mit Geheimdienstmitarbeitern gefetzt und gestritten, ohne jede Angst, am nächsten Tag im Lager zu landen. Das hat man auch den Politikern angemerkt, die seinerzeit nach Berlin kamen. Erst Anfang der Nullerjahre ging die Gleichschaltung los. So erinnerte sich Olaf Kühl, der von 1996 bis 2021 Osteuropa-Referent für die regierenden Bürgermeister von Berlin war und der Russland und die Russen bei intensiven Reisen studieren konnte. Ich beobachte mit Sorge, wie selbst liberale Russen lavieren, wenn es um den Krieg geht. Auch bei ihnen gibt es imperiale Anklänge. Sie stimmen meist zunächst zu, dass der Krieg schlimm ist, dann folgt aber oft eine Ausweichbewegung nach dem Motto, wir sind nicht die Einzigen, schaut nur nach China oder die Deutschen damals. Und wer soll die Menschen dort zu Vernunft bringen? In Deutschland gab es nach 1945 Besatzungsmächte, die uns dazu gezwungen haben. Amerikaner, Engländer, Franzosen. Wir danken unseren französischen Nachbarn und blicken mit Sorge auf das, was derzeit bei ihnen so geschieht. Jetzt brennen die Müllberge, beißender Rauch liegt in der Luft, hat Eberhard Spreng in der französischen Hauptstadt beobachtet. Paris kennt Streiks, seine Bewohner sind trainiert im trotzigen Festhalten am Alltag unter erschwerten Bedingungen. Aber diesmal ist es anders, schrieb er im Tagesspiegel und erinnerte an das Fernsehinterview von Präsident Emmanuel Macron, in dem der von der Masse auf der Straße gesprochen hatte, die sich vom Volk unterscheide, das sich politisch durch seine Parlamentsvertreter zu äußern habe. So hat er noch mehr zornige Menschen auf die Straße getrieben und riskiert eine veritable Staatskrise. Die hat aber Wurzeln, die länger gewachsen sind. Unter Präsident Macron, der eine wandelnde große Koalition im dunkelblauen Anzug sein wollte, hat sich die politische Landschaft neu geordnet. Die liberal-konservativen Kräfte schrumpfen und spalten sich, stand in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die einen koalieren offen mit der radikalen Rechten, die anderen sind mittlerweile irrelevant, befand Nils Minkmar. Deutschland muss daran gelegen sein, alles zu tun, damit Frankreichs gute, liberale und europäische Geister wieder an die Oberfläche kommen. Aber was genau können wir da tun? Ich sollte mich nicht überfordern, nicht denken, die Welt verändern zu müssen, gaben uns Tatjana Schnell und Kilian Trottier in Christ und Welt, der Beilage der Wochenzeitung Die Zeit, als Lebenstipp. Aber die Welt verändern zu können, das ist eine Haltung, die motiviert, die mich ermutigt zu handeln, mit anderen und für andere.